Letzte Woche haben wir von Christian gehört, wie sich die Weisen aufgemacht haben, wie sie einen langen Weg gemacht haben, um zu Jesus zu kommen und ihn anzubeten. Und das Bild, das er verwendet hat, war so eine Krone, unsere eigene Krone, die wir, weil wir selber regieren wollen, bei Jesus ablegen und ihn als König anerkennen. Und heute schauen wir uns einen anderen Weg an. Heute schauen wir uns an, wie Gott den Weg zu Jesus gemacht hat. Wir schauen den Text an am Anfang des Matthäus-Evangeliums. Es ist auch der erste Text, über den Zwingli in Zürich gepredigt hat. Und ich denke, es wird jetzt nicht gleich eine neue Reformation ausbrechen, wenn ich über diesen Text predigen werde. Doch schon vor 500 Jahren war dieser Text für die Zuhörer von Zwingli eine Zumutung. Er hat auf Deutsch gepredigt und hat dann den Text rausgenommen, also er hat die Bibel auf Deutsch vorgelesen statt auf Latein, wie es damals üblich war, und die Zuhörer haben im ersten Moment trotzdem nicht viel mehr verstanden. Die Kultur vor 500 Jahren war zwar anders als heute bei uns, aber sie war unserer Kultur doch schon sehr nah, so dass dieser Text Unverständnis ausgelöst hat. Viel mehr, als er Glauben geschürt hat. Es geht um den Stammbaum von Jesus, wie ihn Matthäus aufgeschrieben hat. Und Ursula hat schon gesagt, ach, so Stammbäume und so Genealogien und so. Manchmal schwierig, aber ich mute euch das jetzt zu. Und ich hoffe, ihr werdet am Ende der Predigt wissen, wieso auch solche Dinge wichtig sind, dass sie in der Bibel stehen. Ich lese vielleicht ein bisschen schneller. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes David, des Sohnes Abraham. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Zerach mit der Tamar, Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Abinabad, Abinadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia. Noch da? Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amnon, Amnon zeugte Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubabel. Zerubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asur, Asur zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Mattan, Mattan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter von Abraham bis David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. So, geschafft. Gerade diesen letzten Vers, da denken wir, wow, das geht ja so gut auf, es sind immer 14 Geschlechter, aber das ist so eine jüdische Tradition, die Matthäus da aufgreift. Er hat ein paar Namen ausgelassen. Ich erzähle euch nicht, welche Namen das jetzt alles noch sind, die da dazwischen sind, aber man merkt schon von der Reihenfolge her, so Abraham war so 2150 vor Christus und David sind etwa 1000 Jahre vor Christus. Und in 1150 Jahren sind 14 und in 1000, also das sind etwa 70 Jahre pro Generation, wenn man das so ausrechnet. Ist ein bisschen viel, also da fehlen ein paar Namen inzwischen. Und vor allem von David von 1000 bis zur Geburt Jesus sind auch nochmals 1000 Jahre. Und da sind dann 28 Generationen inzwischen. Aber auch da fehlen gewisse Dinge. Das fällt vor allem da auf, wenn es heißt, dass der Joachim also geboren wurde vor dem Exil und erst nach dem Exil hat er dann einen weiteren Sohn gezeugt. Also da merkt man, da ist irgendeine Zeitspanne dazwischen, die er auch irgendwie überbrückt hat. Da fehlen auch wieder ein paar Namen dazwischen. Und ich habe den Eindruck, dass die meisten von uns diesen Text eher so schnell überfliegen wollen, wie es geht, damit endlich nachher die Geschichte losgeht. Und die meisten interessieren sich vielleicht nicht so für lange Geschlechtsregister. Und ehrlich gesagt, ich habe meinen eigenen Stammbaum nicht so konstruiert. Und wenn ich so mir ganz viel Mühe gebe, komme ich bis zu meinem Urgroßvater. Und was davor ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und vielleicht fragen wir uns, wieso das Evangelium des Matthäus genau mit diesem Stammbaum anfängt. Es sind die ersten Worte des Neuen Testamentes. Da denkt man, wow, das ist mal eine Geschichte. Und wie schon gesagt, Zwingli hat auch seine erste Predigt über diesen Stammbaum gemacht und er hat sich auf die vier Frauen konzentriert in diesem Stammbaum. Und ich habe das Gefühl, meistens, wenn ich eine Predigt höre über diesen Stammbaum, höre ich vor allem die Predigt über die vier Frauen, die darin vorkommen. Die sind wichtig, die haben eine Berechtigung, aber es gibt noch ganz viele andere Personen darin. Wir sind in einer westlich geprägten Kultur. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Nachdem ihr diesen Text gehört habt, wer würde da sagen, Moll, das hat mich überzeugt, ich werde Christ, ich glaube daran? Wenig, hä? Sehr wenig. Doch es gibt Geschichten von Missionaren, und das ist mehr als einmal passiert, dass sie in Stämme gegangen sind. Und da ist ein Stammesdenken halt noch so klar und da sind Stammbäume sehr wichtig. Und es gibt so eine Methode, dass man sagt, hey, wir erzählen die Geschichte von Anfang an der Bibel bis, also von 1. Mose bis zur Offenbarung. Und wir gehen dahin und wir nehmen uns Zeit und wir erklären den Leuten jeden Tag ein Stück. Wir lesen aus der Bibel und erklären ihnen, was da drin steht. Und häufig passiert es, dass das ein bisschen mäßig Erfolg hat. Weil es braucht sehr lange, bis man die ganze Bibel einmal erklärt hat. Und manchmal, also irgendwann, wenn man das ja von vorne anfängt, kommt man im ersten Buch Chronik an. Und die Missionare fragen sich dann, ob sie das wirklich vorlesen wollen. Weil ihr habt jetzt ein halbes Kapitel Stammbaum ausgehalten. Erster Buch Chronik, 9 Kapitel, nur Stammbaum. In alle möglichen Richtungen. 9 Kapitel lang. Und die Missionare, die sich da durchgesetzt haben, haben gesagt, okay, wir erzählen den Leuten, wir reden davon, wir ringen uns durch. Und danach passiert häufig etwas Erstaunliches. Da kommen die Häuptlinge, die wichtigsten Personen des Dorfes und sagen, wisst ihr, wir waren skeptisch, was ihr jetzt da erzählt habt die ganze Zeit, aber weil ihr jetzt diesen Stammbaum aufgezählt habt, wissen wir, dass es wahr ist. Und wir glauben daran, dass die Bibel wahr ist, weil ihr uns diesen Stammbaum erzählen könnt. Und dieses Denken ist uns wahrscheinlich ein bisschen fremd. Doch wenn man so ein Stammesdenken hat, dann ist es sehr wichtig, wie der Stammbaum aussieht. Und ich habe den Film The Good Lie gesehen, da geht es um Flüchtlingskinder aus dem Sudan. Und die Kinder, die sind im Sudan und die spielen so ein Spiel. Und es sind immer so 2, 3 Kinder und einer hält so die Hand hin und sagt einen Namen und dann kommt ein anderes Kind und sagt einen Namen und dann kommt wieder ein anderes Kind und sagt den Namen und da geht es immer so, dieses klassische Hände aufeinander und es kommt einfach Namen und Namen und Namen und Namen und Namen. Und ich habe am Anfang nicht gecheckt, warum machen die das? Und irgendwann habe ich gemerkt, aha, die erzählen das immer wieder, weil die Namen, das ist ihr Stammbaum. Sie erzählen, hey, wer war da? Und dann kam der, und danach kam der, und danach kam der, und danach kam der, und der hat das gemacht, und dann kam der, und der hat das gemacht, bis sie bei sich selbst angelangt. Und die Kinder, die müssen dann aus dem Sudan fliehen, die müssen selbstständig, laufen die durch die Wüste durch, kommen irgendwann in ein Flüchtlingscamp, werden dann getrennt und kommen in die USA. Und Jahre später sehen sie sich wieder. Und sie sind sich nicht ganz sicher, ist es wirklich diese Person? Und dann fangen sie mit diesem Spiel an. Zu wissen, hey, weiß der andere, was die Reihenfolge ist? Wer als nächstes kommt? Wer danach kommt? Und sie wissen, hey, der hat die gleiche Familiengeschichte, das ist wirklich jemand aus meiner Verwandtschaft. Das ist, was ein Stammbaum ausmachen kann. Und im Stammbaum von Jesus sind viele Wahrheiten enthalten. Matthäus schreibt den Stammbaum auf und setzt ihn gleich zu Beginn des Evangeliums. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte von Matthäus mit der Weihnachtsgeschichte von Lukas vergleichen, da fällt uns auf, Lukas legt den Fokus sehr auf Maria. Lukas sagt, hey, es geht um Maria. Und wenn wir die Lukas-Geschichte lesen, dann begegnet der Engel Maria und sagt ihr etwas. Und der Josef, der ist einfach so ein Statist daneben. Und wenn wir Matthäus lesen, der fokussiert sich auf Josef. Denn da sagt er, hey, Josef begegnet da, also der hat einen Traum, da begegnet ihn ein Engel, der sagt ihm gewisse Dinge. Und Josef ist der, der handelt. Und Maria ist nur so eine Statistin, die auch noch dabei ist und das Kind bekommt. Und deshalb fokussiert Matthäus auch auf den Stammbaum von Josef. Und Lukas fokussiert seinen Stammbaum auf den Stammbaum der Maria. Und er beginnt sein Buch mit dem Vers, hey, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Da merkt man auch, das können wir auch sagen, ja, das ist so ein Stammbaum, oder? Jesus, David, Abraham. Aber da merkt man auch, ja, da sind schon Lücken dazwischen. Und Matthäus legt einfach den Fokus auf Jesus, auf David und auf Abraham. Und er beginnt den Stammbaum mit Abraham. Weil Abraham, der hat von Gott eine Verheißung bekommen. Wer ist das? Der hat eben 2150 Jahre so vor Christus gelebt. Und Gott gibt ihm eine Verheißung. Und die heißt, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erden. Aber vielleicht überzeugt uns das Geschlechtsregister nicht auf den ersten Blick. Aber wenn wir sehen, dass Abraham verheißen wurde, dass Gott ihm einen großen Namen macht und wir Abraham heute immer noch kennen, dann ist es schon ein Beweis, oder zumindest ein Hinweis darauf, dass das, was da drin steht, wahr ist. 4000 Jahre später kennen wir ihn. Dieses Versprechen an Abraham ist also in Erfüllung gegangen. Und einige Kapitel später, in 1. Mose 17, gibt ihm Gott nochmals seine Verheißung. Siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und Könige sollen von dir kommen. Zu diesem Zeitpunkt ist Abraham 99 Jahre alt und hat noch keine Kinder. Abraham soll ein Vater vieler Völker sein. Und heute beziehen sich das Judentum, das Christentum und der Islam auf Abraham. Diese drei Religionen werden auch die abrahamitischen Religionen genannt, weil sie irgendwo da ihren Ursprung haben bei Abraham. Und so etwas ist wahrscheinlich einmalig. Und es wird Abraham verheißen, dass aus ihm Könige hervorgehen sollen. Und im Stammbaum von Jesus kommt in Matthäus 1, Vers 6 der Satz, Isai zeugte den König David. Also aus diesem Stammbaum von Abraham ist ein König entstanden. In einer anderen Linie von Abraham war der König Saul drin. Der ist aber vom Stamm Benjamin aus einer anderen Richtung. Doch im Stammbaum von Jesus ist David drin. Saul wurde verworfen als König und David wurde als König eingesetzt. Und David bekam ebenfalls eine Verheißung. Die Verheißung heißt, und ich will dir einen großen Namen machen, gleich den Namen der Großen auf Erden. Wie Abraham soll auch der Name von David groß werden. Doch die Verheißungen gehen noch weiter. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu seinen Vätern legst, das heißt, wenn du stirbst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Das Königtum von David soll weitergehen. Und zwar nicht nur ein paar Generationen, sondern bis in alle Ewigkeit. Das ist die Verheißung, die David bekommt. Und für David war damit auch klar, hey, der Segen, der Abraham bekommen hat, der geht auf mich und auf meine Generation über. Auf meine Kinder über. Und der Satz, der letzte, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Das hat Gott vorher zu niemandem gesagt. Das ist speziell. David hat es wahrscheinlich eher im übertragenen Sinne gemeint. Doch es ist hier, 1000 Jahre vor der Geburt von Jesus, schon eine Stelle, wo Gott spricht, dass er Vater sein wird und der Nachkomme sein Sohn sein wird. Und dann kommt nochmals die Bestätigung, aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir. Und dein Thron soll ewiglich bestehen. Nochmals die Bekräftigung, hey, es geht ewig. Und im Stammbaum von Matthäus 1 finden sich noch viele Könige von Israel und von Juda. Die Verse 6 bis 10 enthalten folgende Könige. Ich lese euch nicht nochmals alle vor. Das sind alles Könige. Das sind alles Nachkommen von David. Insgesamt 15 Könige. Bei Rehabeam hat sich das Reich geteilt in ein Nordreich Israel und in ein Südreich Juda. Und nur im Südreich Juda geht diese Königslinie von David weiter. Aber nach Jojakin, dem Letzten, der da steht, bricht diese Königslinie ab. Es ist fertig. Sie müssen ins Exil. Es gibt keine weiteren Könige mehr von David. Und wer in der Zeit des Exils oder auch danach gelebt hat, sie kommen aus dem Exil zurück, aber sie setzen keinen König mehr ein. In dieser Linie von David. Und wer in dieser Zeit gelebt hat, kann sagen, hey, die Verheißung an David, die stimmt nicht. Die hat sich nicht erfüllt. Es waren 15 Generationen, das ist schon sehr lang für eine Dynastie, aber irgendwann ist fertig. Doch Jesaja hat, bevor diese Königslinie vorbei ist. In der Mitte bei Ahas und Hiskia hat der prophezeit. Und zwar, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Also 100 Jahre vorher sagt er, hey, aus diesem Stumpf. Und ein Stumpf ist einfach, hey, du hast einen großen Baum, großen Stammbaum und der wird einfach abgehauen. Und dann hat er noch so einen Stumpf. Da hat zumindest die Jahrringe von Isai. Isai ist der Vater von David. Der sagt, hey, der Baum wird umgehauen. Aber aus diesem Baum entsteht dann doch wieder etwas Neues. Es kommt wieder ein neuer Baum hervor. Jesaja spricht hier sehr lyrisch, sehr bildhaft. Er nennt ja auch nicht David, er nennt seinen Vater. Doch es kommt ein neuer Baum hervor. Und dann der nächste Vers. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und der ganze Rest von Jesaja 11 geht darum, wie dieser König regiert und wie sie ein Friedensreich aussehen wird. Und in Jesus wird diese Verheißung vollbracht. Er bleibt ewig auf dem Thron. Die Thronfolge ist ein für alle Mal geklärt. Gott erreicht sein Ziel und Jesus kommt als sein Sohn auf die Welt. Hey, wir könnten noch viele Dinge über diesen Stammbaum sagen, doch leider fehlt uns hier die Zeit. Denn es gäbe noch viel, viel, viel mehr Details zu entdecken. Doch das Wichtigste ist zu wissen, hey, Gott erreicht sein Ziel. Und wir haben das Gefühl, hey, die Weisen auf den Morgenland, die haben einen langen Weg hinter sich, bis sie endlich bei Jesus ankommen. Aber der Weg von Gott zu seinem Sohn Jesus Christus ist noch viel, viel länger. Er geht durch die Generationen hindurch, durch die ganze Geschichte hindurch. Weil er ist ein Gott der Generationen. Hey, er ist nicht nur hier und jetzt, er ist auch hier und jetzt, aber er ist ein allgegenwärtiger Gott in Ewigkeit. Gott denkt nicht nur einfach in ein paar Momenten oder Jahren oder in einem Menschenleben, sondern er denkt auch über alle Generationen hinweg. Und er erreicht dadurch sein Ziel. Und wir sind im Hier und Jetzt verhaftet. Es ist ja der einzige Moment, den wir haben. Doch Gott sagt uns, wir dürfen zu ihm kommen und wir dürfen Teil seiner Geschichte sein, die auch über unser Leben hinausgeht. Gott ist ein Gott der Generationen und als Kirche können wir auch das widerspiegeln, indem wir eine Kirche sind, wo ganz viele unterschiedliche Generationen Teil davon sind, von ganz alt bis ganz jung. Von denen, die vor uns waren und denen, die nach uns noch kommen werden. Ein Gott der Generationen. Ein weiterer Punkt ist, Gott erreicht sein Ziel mit uns und trotz uns. Die meisten Personen in diesem Stammbaum waren nicht vorbildlich oder nicht nur vorbildlich. Viele Könige waren in dieser Segenslinie von David drin und haben sich trotzdem nicht auf Gott ausgerichtet. Viele haben Götzen angebetet. Manasse hat sogar Götzenbilder genommen und sie in den Tempel Gottes hineingestellt. Die anderen haben andere Orte ausgesucht, um noch andere Götter anzubeten. Aber Manasse hat gesagt, nein, weißt du was, wir stellen die in den Tempel, den Salomo gebaut hat, für unseren Gott. Da stellen wir jetzt einfach einen anderen Götzen hin und gut ist. Es war nicht gut. Sie haben andere angebetet. Dann gab es in diesem Stammbaum haufenweise sexuelle Verfehlungen. Es werden 4 Frauen im Stammbaum erwähnt. Juda zeugte Tamar 2 Kinder. Tamar war seine Schwiegertochter. für die er selbst nicht sorgen wollte, weil sein Sohn gestorben ist und sein zweiter Sohn, mit dem sie verheiratet, ist auch gestorben. Und dann hat er gesagt, ich gebe dir keinen dritten Sohn mehr, der wird auch sterben. Und dann hat sich Tamar als Prostituierte verkleidet und wurde dann von Juda schwanger. So sind diese Kinder auf die Welt gekommen. Rahab war eine Prostituierte, welche dem Volk Israel geholfen hat und dann ins Volk aufgenommen wurde. Ruth war eine Moabiterin. Das Volk der Moabiter entstand, als die Tochter von Lot, das ist der Neffe von Abraham von ganz am Anfang, die Tochter von Lot hat ihren Vater besoffen gemacht und dann mit ihm geschlafen und ist von ihm schwanger geworden. Und daraus ist das Volk der Moabiter entstanden. Auch nicht unbedingt eine vorteilhafte Geschichte. David zeugte Salomo, da heißt es schon im Stammbaum, mit der Frau des Uriah. Da wird schon deutlich, dass es nicht seine eigene Frau war. Übrigens, sie heißt Bathseba. Doch Gott erreicht sein Ziel auch mit diesen Menschen. Auch wenn sie gegen seinen Willen handeln. Gott ist allmächtig und kann auch durch solche Personen handeln. Das bedeutet aber nicht für uns, dass es vollkommen egal ist, wie wir handeln. Sondern Gott sagt uns klar, dass wir uns nach seinem Willen richten sollen. Und das ist ehrlich gesagt auch besser für uns und segensreicher für uns selbst. Und ein dritter Punkt, den wir mitnehmen können, ist, hey, Gott ist ein Gott aller Völker. Es wird dieser Stammbaum aufgezählt. Und das klingt vielleicht nicht sofort an, dass ein Gott aller Völker ist. Aber er nimmt immer wieder neue Personen hinein. Zu Abraham sagt er, in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Und diese Verheißung geht auf Jesus über. Und drei der vier Frauen sind Ausländerinnen. Rahab, Ruth und Bathseba. Diese drei werden ins Volk Israel aufgenommen, werden Teil von dieser Verheißung von Gott. Und mit Jesus wird diese Verheißung wirklich ausgeweitet auf alle Völker. Man muss nicht mehr Teil vom Volk Israel sein, sondern alle Völker können zu ihm kommen und ihn anbeten. Es spielt keine Rolle mehr, wie deine Herkunft ist. Du kannst einfach zu ihm kommen. Gott der Generationen. Es ist ein Gott, der mit uns und trotz uns an sein Ziel kommt. Und Gott erreicht sein Ziel und er ist ein Gott aller Völker. Ich hoffe, ihr könnt das mitnehmen für euch. Einfach so als Wissen und sagen, hey, wo ist Gott bei uns gerade dran? Wo ist er im Hier und Jetzt dran? Welche Personen möchte er noch ins Reich einladen? Und was ist mein Schritt dazu? Was kann ich dazu beitragen? Um seinen Willen zu leben und seinen Willen zu tun. Amen.